Wir hören auf Gottes Wort aus dem Propheten Jesaja, aus dem 40. Kapitel. Und dort sind es für den heutigen Sonntag die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein, ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutter Schafe führen. Wir wollen miteinander beten und danach gemeinsam ein Lied singen, und zu beidem lade ich Sie ein, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Himmlischer Vater, im Namen Jesu wollen wir dir an diesem Morgen zuallererst ganz herzlich danken, dass wir hier zusammen sein können an diesem Ort, dass wir einander begegnen können und dich in unserer Mitte haben und diese Gelegenheit haben, dich anzubeten, dich zu ehren, deinen Namen groß zu machen, denn du bist es wert, dass man dich anbete, dass man dich lobt, dich den einzigen, allmächtigen, wahrhaftigen, dem barmherzigen, gnadenvollen, unseren wunderbaren Gott und Vater Jesus. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du in unser Leben hineingetreten bist durch Jesus, dass er in diese Welt, dass er in diese Dunkelheit, dass er in diese ganzen Systeme hineingekommen ist, dass es diese Stimme gab, die dich angekündigt hat und es wahr geworden ist, du bist gekommen. Und jetzt gehst du nie mehr weg und hast dich auf uns eingelassen, hast dich mit uns verbunden und wir gehören dir und wir gehen dir nach und wir folgen dir und wir achten auf dich, wir hören auf dich und wir wollen auch an diesem Morgen Worte von dir aufnehmen. Bitten dich, dass du sie uns verständlich machst, dass wir sie erklärt bekommen, dass wir merken, wie deine Worte sich mit unserem Leben und unserem Sein verbinden. Und wir danken dir dafür, dass auch heute Morgen das geschehen wird. Es ist uns ein permanentes Anliegen, dich für unsere Kinder zu bitten. Wir bitten dich, dass du ihnen wohltust und dass du in ihr Leben hineintrittst mit dieser Barmherzigkeit, mit der du uns erreicht hast. Und dass das Evangelium von ihnen in ihren Herzen Raum gewinnt. Segne die, die auch an diesem Tag sich für sie einsetzen. Und dann danken wir dir, dass auch an diesem Tag, an diesem Ort ein Evangelium noch in dieser besonderen Weise des Weihnachtsweges weitergegeben kann. Und wir bitten dich, sei bei jeder einzelnen kleinen Reisegruppe, die heute Nachmittag, heute Abend durch unseren Park unterwegs ist, lass dein Geist dabei sein, wirke du und schaffe du dir Raum für die Botschaft deiner Liebe. Und das gilt auch für morgen. Herzlichen Dank, dass du über allem wachst und dass du über all den kleinen Welten der Herr bist und auch über den großen Zusammenhängen dieser Erde. Nichts entgleitet dir. Allmächtig bist du, voller Erbarmen. Wir ehren dich. Amen.
Das erste Wort, das wir heute Morgen hier gehört haben, hat ja schon das Thema eigentlich bestimmt und festgelegt, nämlich dieser gewaltige Satz: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das war der Wochenspruch, der über dieser Woche steht. Man kann das ja als einen roten Faden nehmen, man muss es nicht gleich als einen roten Faden für das ganze Leben nehmen, aber doch als einen roten Faden für die Woche, die vor uns liegt. Wie wäre das, wenn wir an jedem Morgen, an jedem Mittag, an jedem Abend sagen könnten: Siehe, der Herr kommt gewaltig. Bei allem, was in unserem Leben so ist, was wir so an verschiedenen Nachrichten zugedröhnt bekommen, wir haben ja im Augenblick eine Fülle von Nachrichten, die nicht alle gerade schön sind. Wenn wir an Herrn Putin denken, an die Ukraine denken, an die Klimakrise, Energiekrise, Inflation, Korruption in Brüssel, neuerdings, da gibt es wieder einen neuen Vorgang, Weltpolitik in China, Europa, USA. Was passiert gerade im Iran? Eine beginnende Hungersnot in Afrika. Der einzige kleine Lichtblick scheint im Augenblick zu sein, dass Marokko gegen Portugal gewonnen hat. Also nicht, dass ich gegen Portugal und für Marokko wäre, aber dass überhaupt mal irgendetwas Schönes, Überraschendes passiert in dieser Zeit, das ist schon fast ungewöhnlich. Und das saugen wir auch, als wäre es etwas ganz Außergewöhnliches und Neues. Und wir verstehen das, wie mühsam das ist. Verstehen auch, wenn Jesaja fragt, was soll ich eigentlich predigen? In Jesaja 6, da hat er noch sehr mutig gesagt, hier bin ich, sende mich. Hier in Jesaja 40 kommt sozusagen die Fortsetzung und das ist schon sehr deprimierend, wenn er sagt, was soll ich eigentlich predigen? Dann haben wir auch einen Eindruck, was sollen wir eigentlich in dieser Zeit predigen? Wem sollen wir predigen? Wer hört uns eigentlich zu? Wen interessiert das noch, was wir zu sagen haben vom Evangelium? Was soll ich predigen? Schau das Elend doch an. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das heißt, alles Fleisch ist Gras und wenn es hochkommt, dann gibt es mal für 2-3 Tage eine kleine Blüte, an der man sich freut und schon ist das Ganze wieder vorbei. Das war die ganze Pracht. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein und prompt kommt die Antwort, wenn es denn ein Dialog hier ist, ja, Gras ist das Volk. Da hast du vollkommen recht. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibet ewiglich. Himmel und Erde mögen vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und da haben wir die Basis, auf der wir predigen dürfen. Da haben wir das, was zu sagen ist. Seine Worte werden nicht vergehen. Da ist das, was wir glauben. Mag auch alles vergehen, mag die Welt auch noch so verrückt spielen, seine Worte werden nicht vergehen. Und das ist die größte und lauteste und allerwichtigste Schlagzeile zwischen all den Nachrichten. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und wenn Sie die Nachrichten schauen, dann muss dieser Satz darüber stehen. Wenn Sie Ihre Zeitung lesen, dann muss dieser Satz darüber stehen, der Herr kommt gewaltig. Wenn Sie gerade im Kleinkram Ihres Lebens versinken, und da gibt es genug Anlässe, in denen man versinken könnte, dann muss dieser Satz darüber stehen, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und wenn Sie gerade auf dem Höhepunkt Ihres Lebens sind, auf Wolke 7 sozusagen, wo Sie vor lauter Glück kaum gerade ausgucken können, dann muss dieser Satz darüber stehen, der Herr kommt gewaltig. Über allem gilt das. Ich weiß, Sie können auch sagen, das hören wir ja schon seit 20 Jahren oder seit 40 und einige unter uns sogar schon seit 70 und 80 Jahren und die Kirche spricht schon seit 2000 Jahren davon und geschrieben steht schon seit 2700 Jahren ungefähr. Wann passiert denn das endlich einmal? Wann geschieht und wo geschieht es denn endlich einmal? Wo kommt er denn? Wann kommt er? So hatte ja auch Jesaja gefragt, Herr, wie lange noch? Das ist ja eine der Formulierungen, die Jesaja gebraucht an verschiedenen Stellen. Wie lange sollen wir warten? Und das ist tatsächlich eine der Grundfragen, mit denen wir es immer zu tun haben, auch in unserer Zeit und auch schon in den Psalmen, das immer wieder gesagt worden ist. Psalm 13 angefangen, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Und ich könnte mir vorstellen, dass mindestens 20, 30, 50 hier unter uns sind und noch mehr im Livestream zuschauen, die genau diese Frage haben. Wie lange noch müssen wir warten? Wie lange noch muss ich dieses Leben aushalten? Diese Situation, in der ich stehe? Wie lange noch? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Bis hinein, ganz ans Ende der Bibel, Offenbarung 6, Vers 10, und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Immer diese Frage. Und das ist ja nicht nur eine Bequemlichkeitsfrage, dass jemand sagen könnte, ich habe keine Lust mehr. Sondern es ist unerträglich. Also nicht für uns, wir leben ja noch in Zeiten und Gegenden, wo man das Leben noch ertragen kann. Aber für so viele ist es schon unerträglich geworden und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es nimmt zu. Die Ungeduld ist riesig. Herr, komme bald. Wir sagen das, wir beten das immer wieder, auch untereinander. Aber eigentlich müssten wir ja fragen, wer wartet denn eigentlich hier auf wen? Dass wir hier voller Ungeduld stehen und sagen, Herr, wie lange brauchst du denn noch? Wie lange noch sollen wir warten? Wer ist denn hier eigentlich der Leidtragende? Sind das wirklich wir, die so klagen müssen, dass er nicht endlich kommt? Ich bin gerade mal wieder bei Hiob gelandet, so zwischendurch taucht dieses Buch ja immer wieder auf, auch in unserer Bibellese. Und Hiob ist ja nun wirklich ein Mann, den man nur zutiefst bedauern kann in dem, was er erlebt hat. Was für ein Schicksal das ist, das mögen wir uns gar nicht ausdenken, dass uns so etwas treffen könnte, dass ein Mensch so leiden kann. Dann kommen auch noch diese 9-mal klugen Freunde und halten ihm lange Vorträge und reden da auf ihn ein, bis er ihm endlich der Kragen platzt und er sagt, wie lange plagt ihr doch meine Seele und peinigt mich mit Worten. Und mir ist es wieder aufgefallen, dass es ja nicht nur die Geschichte von Hiob ist, es ist ja eigentlich die Geschichte des lebendigen Gottes, die noch viel tragischer ist, noch viel dramatischer ist. Wer hat denn alles verloren? Wer hat denn Grund, so zu klagen? Alles ist mir verloren gegangen. Wer sitzt seit Jahrhunderten wie in Sack und Na, so will ich es mir gar nicht vorstellen, aber dass er darunter zu leiden hat, wer ruft und klagt und weint um das und leidet, weil ihm augenscheinlich alles verloren gegangen ist, alles abhanden gekommen ist, das sind ja nicht wir, die über ihre Verluste zu klagen hätten. Das ist er, dem alles aus den Händen geglitten ist. Seit dem Drama im Garten Eden fragt er schon, wie lange muss ich rufen, wie lange muss ich einladen, mahnen, drohen, bitten, bis in den 2. Korinther 5, wo es heißt, so bitten wir nun an seiner Statt. Wir betteln fast, er bettelt fast. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Wie lange noch? Nicht wir fragen, so er fragt. Ich habe freundlich mit euch geredet, ich habe euch auf Händen getragen, sagt er seinem Volk Israel. Ich habe gedroht, ich habe Gericht verhängt, ich habe euch auch auf Händen getragen, ich war gnädig und barmherzig, ich habe unzählige Zeichen und Wunder getan mitten unter euch. Und dann am Ende, ich habe vielfach und auf vielerlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten, die habt ihr alle um die Ecke gebracht, durch meine Knechte, und zuletzt durch meinen Sohn und auch den habt ihr ans Kreuz geschlagen. Ja, also wenn irgendjemand fragen darf, wie lange noch und was soll ich denn noch tun, dann sind es wir nicht, die sich beschweren könnten, dass es so lange dauert, bis er sich rührt. Nicht ich habe dir Arbeit gemacht mit Opfergaben, habe dich auch nicht bemüht mit Weihrauch, sondern du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Das ist auch Jesaja. Und zwar nicht im ersten Teil, sondern Jesaja 43, Vers 23. Wie lange plagt ihr doch meine Seele und peinigt mich mit Worten und Fragen und Klagen und was? Ja, wir verstehen das natürlich. Wir dürfen auch klagen, wir dürfen auch fragen, wir dürfen auch weiterhin sagen, Herr, komm doch bald. Wie lange wird's noch gehen? Wie lange müssen Menschen noch aushalten, auch dein Volk Israel, aber noch mehr deine Gemeinde? Wie lange noch sollen sie auf diesem Weg so weitergehen müssen? Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? An mir liegt's nicht, sagt Jesus. Gerne, gerne will ich, dass ich kommen kann. Und man kann nur sagen, ja, das stimmt, das stimmt. Es stimmt ja auch für uns. Also wenn, vielleicht muss ich von mir ausgehen, diese Trägheit, diese Unbeweglichkeit, diese Bequemlichkeit, diese Sturheit, die wir manchmal ja in uns haben, auch manche Schwerhörigkeit, mancher Kleinglaube, Ungehorsam, Ängste, Sorgen, Feigheit, was alles da ist, das sind alle die Dinge, die das Problem beschreiben. Und wir nur sagen können, wie gut, dass er so gnädig war und so gnädig ist und noch immer auf uns wartet. So lange ist er gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte. Wie gut, dass wir noch Gnadenzeit haben. Ich weiß nicht, wie viele das unter uns betrifft, die noch vor diesem wichtigen kleinen Schritt stehen, wo er auch vor uns steht und sagt, wie lange noch soll ich eigentlich auf dich warten? Wie lange sitzt du hier schon in deiner Reihe? Vielleicht jeden Sonntag, aber hast dich immer darum herumgedrückt, an diesem einen Punkt, wo ich dich frage, wie lange noch? Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wann willst du mir auftun? Wann willst du mir antworten? Wann gibst du deine Bequemlichkeit mal auf oder deine Angst oder deine Sorge oder was immer da noch ist? Wie lange noch? Ja, das stimmt. Auch in meinem Leben. Ich kenne das. Wie lange er gebraucht hat, bis er endlich mich an dem Punkt hatte, wo ich sein sollte und sein musste. Und wir lesen in Römer 9, da gilt es ja für Israel, da Gott seinen Zorn, seine besondere Art von Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren. Wir würden ja eher davon ausgehen, wenn er seine Macht zeigt, dann haut er mal kräftig drauf. Und erstaunlicherweise macht er etwas anderes. Er haut nicht kräftig drauf, sondern er trägt in großer Geduld die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren. In 2. Petrus 3 heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, dass auch nur einer, das ist Lukas 15, dass auch nur einer verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das ist sozusagen die Situation, in der Israel damals war und in der wir heute immer noch sind. Als Gemeinde in diesem Umfeld, in dem wir leben und zum Teil auch selber noch drinstecken. Immer noch vor der Frage, wie lange? Nur die Frage, wer stellt diese Frage und wer hat sie zu beantworten? Die ist noch nicht ganz genau geklärt. Das müssten wir klären. Und dann kommt in diese Situation hinein plötzlich eine große Bewegung, Jesaja 42, wo es heißt, ich schwieg wohl eine lange Zeit. Ja, das ist das, was wir erkennen. Er schweigt eine lange Zeit, offensichtlich war still und hielt an mich. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende, sagt Gott. Nun aber, also von jetzt an, will ich schreien wie eine Gebärende, ich will laut rufen und schreien. Das ist ja ein verrücktes Bild von Gott, wie eine Gebärende. Da muss man fragen, wie ist das denn, wenn Gott schreit wie eine Gebärende? Das mag man sich ja gar nicht vorstellen, also wer immer das einmal miterlebt hat. Also nur als Zuschauer reicht das ja schon, das zu sehen. Wie das ist mit den Wehen, wenn sie einsetzen. Aber wenn er schreit wie eine Gebärende, wie macht er das? Wie hört sich das an? Wie sieht das aus? Jesus nimmt dieses Wort auf. Es ist genau dieser Vorgang. Wenn er sagt, es kommt die Zeit, da werden die Wehen einsetzen. Und wenn sie einmal eingesetzt haben, dann hören sie nicht wieder auf. Und die Wehen einer Gebärenden kann man nicht ignorieren. Man kann nicht sagen, das geht wieder vorbei. Ja, das muss man nur ein bisschen aushalten und dann wird's wieder alles gut. Das kann man auch nicht übersehen und überhören, sondern alle kriegen das mit, wenn da jemand in Wehen liegt. Das ist unübersehbar, unüberhörbar. Das kann man auch nicht einfach stoppen und sagen, lass uns doch morgen nochmal drüber reden. Ja, wir kennen das aus der Apostelgeschichte, das kommt ja immer wieder vor. Für heute reicht's, morgen wollen wir noch einmal auf dich hören. Morgen wollen wir noch einmal über diese Fragen nachdenken. Könnten Sie ja auch sagen heute Morgen. Nächsten Sonntag bin ich ja wieder da. Lass uns am nächsten Sonntag drüber reden. Und Gott sagt, ich werde schreien wie eine Gebärende. Und irgendwann ist es durch, das wissen wir ja auch. Die einen freuen sich, die anderen wundern sich. Und an den Nächsten ist alles vorbeigegangen. Dass wir das nicht verpassen, nicht versäumen, dass er schreit und ruft wie eine Gebärende. Und wenn wir diese Nachrichten jetzt, die uns ja jeden Tag überfluten, wenn wir sie aufmerksam hören und lesen, dann verstehen wir vielleicht, dass es nicht nur irgendwelche zufälligen, beliebigen Nachrichten sind von einer Katastrophe nach der anderen, was da alles über uns hereinbricht, sondern dass wir verstehen, die Wehen haben eingesetzt. Nicht irgendwelche Nachrichtensprecher schreien wie eine Gebärende, auch nicht Putin oder irgendjemand. Nicht das, was wir da in den Nachrichten hören und sehen und von Weitem mitbekommen. Überall ist ja Geschrei im Augenblick, auch bei uns. Da kann man sich auch festkleben irgendwo, hilft aber auch nichts. So dieses Schreien zu hören, wer da eigentlich schreit. Es ist der Schrei Gottes, den wir jeden Tag vor Augen haben. Er schreit wie eine Gebärende. Und wir hören das und wir reagieren nicht. Oder wir reagieren falsch. Oder wir denken, ja, das ist richtig, man muss sich mehr darum kümmern, um alles Mögliche. Nein, wir müssen hören auf diesen Schrei einer Gebärenden. Und in dieser Situation, in dieser Zeit müssen wir diese Worte neu hören. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Und dann kommt dieser große Satz, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Da sehen wir Johannes den Täufer natürlich, wie er in der Wüste steht und ruft. Da sehen wir schon Jesus, der in der Wüste mit dem Teufel zusammentrifft und die Werke des Teufels schon zerstört. Keiner hat's mitgekriegt. Und es endet damit, dass es heißt, und alle Engel dienten ihm. Da wurde der Weg bereitet. Und dann merken wir, wenn wir genau hinsehen und fragen, wann geschieht denn das endlich? Wie lange sollen wir denn noch warten? Dann müssen wir uns eigentlich erstmal die Augen reiben und sagen, das Allermeiste ist ja schon geschehen. So vieles ist schon längst getan. Es ist schon fast alles erfüllt vor ihren Augen. Das ist eine wichtige Formulierung. Vor ihren Ohren hat Jesus, der Herr, alles schon getan. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Jesaja 43, Vers 19. Und dann diese kleine Frage. Erkennt ihr es denn nicht? Seht ihr es nicht? Hört ihr es nicht, wie die Gebärende schon lange geschrien hat? Schaut doch hin, macht die Augen auf, es hat längst angefangen. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und das ist längst schon da, längst schon da. Wasserströme in der Wüste, dass wir schöpfen dürfen aus dem Heilsbrunnen. Da landen wir plötzlich bei der Frau am Brunnen. Ganz zielstrebig, alles geschieht schon. Aber immer im Verborgenen, man muss schon hinsehen. Wohin denn? Ins Wort. Immer ins Wort. Sein Wort wird nicht vergehen. Sie haben sein Wort, das sollen Sie hören, das sollen Sie lesen. Da sind wir an der richtigen Stelle. Und dann sehen wir ihn. Und wir sehen, dass die Schuld, um die es ja immer noch geht in Israel, und für manche unter uns vielleicht auch immer noch, dass die Schuld längst vergeben ist. Das zentrale Problem ist auch schon gelöst. Ist schon überwunden. Was für eine grandiose Zusage das ist, wenn es heißt, sie hat eine doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Da stehen die einen sofort auf und sagen, das ist aber ungerecht. Wieso doppelte Strafe? Das geht nicht. Also in einer gerechten Welt gibt es keine doppelte Strafe, sondern die einfache Strafe. Und das muss genügen. Doppelte Strafe? Straft er mehr als gerecht wäre? Straft er mehr als nötig ist? Was ist mit seiner Gerechtigkeit und seiner Barmherzigkeit, dass er das Strafmaß offensichtlich willkürlich verdoppelt? So als hätte er gerade Lust dazu, heute habe ich schlechte Laune, heute kriegt ihr das doppelte Maß an. Manche Eltern machen das ja, dass sie doppelt strafen, dass sie übermäßig strafen. Und so könnte man das ja hier verstehen, dass er so missgelaunt ist, dass er einfach mal doppelt hinlangt und doppelt straft, völlig unangemessen und überzogen. Es galt ja immer das Prinzip Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das gilt ja auch im Neuen Testament noch, nämlich nicht mehr dem anderen Schaden zuzufügen, als er uns zugefügt hat, also nicht übermäßig. Und dann gibt es noch die andere Regel, nämlich den Schaden zu erstatten und eine Wiedergutmachung in selber Höhe noch zu geben. Das gibt's auch. Das ist sozusagen doppelte Strafe. Und nun sagt Gott selbst, sie haben doppelte Strafe empfangen aus der Hand ihres Gottes, aus der Hand ihres Herrn. Doppelte Strafe, das ist ganz genial. Weil ich wirklich sagen darf, dass die Schuld wirklich vergeben ist. Dass ich nicht darüber nachdenken muss, ob es wohl ausreicht mit der Vergebung, ob er wohl genug vergeben hat, ob da noch irgendetwas in meinem Leben sein könnte, was noch unvergeben ist, dass ich mich täuschen könnte und denke, es ist doch alles gut, in Wirklichkeit ist gar nicht alles gut. Dass irgendwo etwas übersehen wurde an Schuld. Am Ende kommt das Böse Erwachen und er sagt, da hast du aber noch was übersehen. Ich krieg dich schon noch bei deiner Schuld. Wenn es aber heißt, ihr habt doppelte Strafe empfangen für alle eure Schuld, nicht nur so, dass es gerade reicht, 1:1, bis auf den letzten Heller und Pfennig, sondern doppelt, doppelt. Wie das ist, wenn einer kommt und sagt, du, ich habe deine Rechnung gleich zweimal überwiesen. Dann macht ja kein Mensch. Aber könnte ja sein. Also mir ist schon passiert, dass ich versehentlich eine Rechnung zweimal überwiesen habe und die haben sich tatsächlich gemeldet, weil es einfach mit ihrer Buchhaltung nicht funktionierte. Aber ist doch toll, wenn wir sagen können, ich habe nicht nur gerade so meine Schulden beglichen, dass ich wieder auf Null bin und ich wieder anfangen kann, durchstarten kann und dann der nächste Mist wieder passiert, sondern doppelte Strafe empfangen, die Schuld ist doppelt, man könnte vielleicht sogar sagen, mehrfach bezahlt. Ja, das darf man nicht allen sagen. Das darf man aber denen sagen, die immer an diesen Punkt kommen und rätseln und grübeln und fragen, ob's denn wohl reicht mit der Vergebung von Jesus am Kreuz. Du hast doppelt getragen, heißt es bei Jesaja, du hast mehr Vergebung erfahren, als du nötig hast. Und noch mehr gilt es ja für uns, gleich wie groß unsere Schuld war oder ist, du hast mehr Vergebung erfahren, als rechnerisch nötig wäre. Eben doppelt bezahlt. Wenn wir auf Israel sehen, dann müssten wir sagen, ja, die sind wirklich gestraft. Über Jahrhunderte. Mehr, als man eigentlich ertragen kann. Da ist das Strafmaß wirklich fast maß, nach unserem Empfinden fast maßlos. Weil was Juden in dieser Welt erlebt haben, durch alle Jahrhunderte hindurch, das ist wirklich unerträglich und unfassbar. Da ist schon ein extrem hohes Maß an Strafe, an Gericht, an Dingen, die sie tragen mussten. Aber dass auf der anderen Seite noch etwas geschieht, nämlich dass zu diesen Gerichten noch ein anderes Gericht hinzukommt, nämlich das Gericht, das Jesus am Kreuz für sie alle getragen hat. Und dass dieses Gericht, die Strafe, die er getragen hat für uns und für sie, viel, viel mehr ist. Das Lamm Gottes für die Schuld der Welt ein viel höheres Strafmaß ist, der ohne Sünde war, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Und wir auch bei ihm und gerade bei ihm niemals an den Punkt kommen werden, wo wir sagen müssten, das könnte nicht reichen. Das könnte zu wenig sein. Aber manche tun das ja trotzdem. Die sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob das mit der Vergebung wirklich so stimmt. Kommen immer wieder an den Punkt, dass sie sagen, bei mir ist der Bogen überspannt, bei mir gilt das nicht. Ja, für die Schuld der Welt, aber nicht für mich. Und das muss deutlich werden, warum das so penetrant fast formuliert ist. Doppelte Strafe. Und die größte Strafe, die wirksamste Strafe, die sehen wir am Kreuz von Jesus, dass er die Strafe getragen hat, damit wir frei sind, damit wir unseren Weg gehen können. Und so dürfen und so müssen wir das Kreuz Jesu sehen. Die Schuld, auch unsere Schuld, ist nicht nur so bezahlt, dass es gerade einmal reicht. So, und jetzt dürfen wir sagen, und das sage ich jetzt ganz unvorsichtig, vielleicht auch wieder nicht allen, sondern die, die so an ihrer Schuld immer noch leiden und nicht ganz sicher sind, so schuldig kannst du in deinem ganzen Leben nicht mehr werden, dass diese Strafe Jesu am Kreuz nicht reichen würde. Doppelt und dreifach bezahlt für unsere Schuld. Und das sagen wir nicht denen, die sich ein lockeres Leben machen. Wir wissen, dass es das auch gibt. Bequemlichkeit, nicht genau hinsehen, wir haben ja Gnade, wir haben ja Vergebung, sondern wir sagen es denen, die an ihrer Schuld leiden und die sich's nicht vorstellen können. Immer noch leiden an all dem, was in ihrem Leben nicht gut war, immer ein Restzweifel da ist, denen dürfen wir sagen, der Weg ist frei. Und da sind wir wieder bei Jesaja. Der Weg ist wirklich frei. Da ist eine Bahn in der Wüste, wo eigentlich keine Bahn sein kann. Da ist ein Weg entstanden, wo es keinen Weg gibt. Da gibt es einen Ausweg aus dieser Verlorenheit, auf dem wir alle unsere Hindernisse überwinden können, wo es heißt, alle Täler sind erhöht, alle Berge sind erniedrigt, alles Unebene ist gerade und das Hügelige ist längst eingeebnet. Und wir können es auch in der Kurzfassung sagen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg. Nicht irgendein Weg, ich bin der Weg, um den es immer ging, der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Sie wissen schon, welcher Satz jetzt kommt, drehen wir es um und wir haben das Positive. Durch mich kommt man zum Vater, durch mich kommst du zum Vater. Das ist der Weg und dieser Weg ist geebnet, dieser Weg ist frei. Wir haben diesen Weg. Die ersten Christen haben sich gar nicht Christen genannt, sondern die haben sich die des Weges genannt. Toller Name. Wir sind die des Weges. Klingt ein bisschen umständlich und holprig, aber das ist schon richtig. Wir sind die, die auf diesem Weg sind mit Jesus. Auf diesem Weg, der Jesus selber ist. Wir kennen auch noch andere Worte über diesen Weg, das müssen wir auch noch einmal hören. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 7, das kennen Sie natürlich alle, weil das früher in vielen Wohnzimmern oder Schlafzimmern oder Fluren hing, nämlich das tolle Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Wir haben das immer noch, das Bild. Tolles Bild, schönes Bild, wir freuen uns dran. Nur, man muss genau hinsehen, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Ja, das stimmt, natürlich. Wir sind ja auch wenn wir ein paar mehr sind, wir sind ja trotzdem wenige. Die Gemeinde Jesu in unserem Land, die Kirchen mit denen, die an Jesus glauben, an Jesus hängen, die auch ein wenig verstanden haben von ihm, das sind ja wenig. Das sind nicht Millionen von Christen, die in irgendeinem Kirchenbuch stehen, sondern das sind die, die im Namen Jesu zusammenkommen, sich an ihn halten, an ihn glauben, ihm vertrauen, ihm ihr Leben gegeben haben und mit ihm tatsächlich auch leben. Das sind wenige und wir können das nachvollziehen und bestätigen. Die Pforte ist eng und der Weg ist auch sehr schmal und eng. Dass man eigentlich gar nicht ans Ziel kommen kann. Das ist ja der Eindruck, der dabei entsteht. Dass dieser Weg so beschwerlich ist und dass man in jedem Augenblick das Heil wieder verlieren kann. Das hängt ja irgendwie mit drin in diesem Bild. Sei ja vorsichtig. Ein falscher Schritt, ein falscher Gedanke, sagen manche sogar, und alles ist verloren. Und da sitzt manchen im Nacken. Habe ich da nicht irgendwas gesagt? Oder da sagt eine Frau, ich habe vor Jahren meinem Mann ein böses Wort gesagt. Und seitdem habe ich keinen Frieden mehr. Ja, ein böses Wort. Ganz schwierig für manche, die das so erleben und das auch so glauben, wie es hier beschrieben ist, dass das Leben an sich, auch die Nachfolge Jesu an sich so gefährlich ist, dass man eigentlich nur vor Angst erstarren kann. Und man eigentlich sagen müsste, ich rühre mich am besten gar nicht mehr. Und hat man auch Gemeinden, die rühren sich gar nicht mehr. Auch ganz fromme Gemeinden, die bewegen sich gar nicht mehr. Es ist ja so gefährlich und so schlimm alles, dass bevor man irgendetwas falsch macht, bleibe ich lieber auf meinem Stuhl sitzen und mache gar nichts. Einmal nicht aufgepasst, einmal nicht wachsam genug und alles geht verloren. Nein, wir wollen das nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, dass wir wachsam sein wollen und dass Wachsamkeit nötig ist. Nur, dass da auch manche Täuschungen damit verbunden sind, denn wir müssten ja sehen, wem sagt denn Jesus dieses Wort? Das ist ja in Matthäus 7 gesagt. Er sagt es denen, die noch nicht an ihn glauben. Er sagt es denen, die noch unter dem Gesetz leben. Er sagt es denen, die noch gar nicht sehen können, dass der Weg vor ihren Augen gerade gebahnt wird. Sie könnten es hören. Sie könnten es sehen. Wenn nicht Jesaja 6 wäre, ihre Ohren sind taub und ihre Augen sind blind und es gibt nur wenige, die sehend werden und deren Ohren aufgetan werden. Sie könnten, wenn sie wollten oder wenn sie könnten. Sie können aber nicht. Und das ist das, was Jesus hier sagt in Matthäus 7. Wenn ihr noch unter dem Gesetz seid oder wenn ihr sogar unter dem Gesetz bleiben wollt, und das wollten ja viele, könnt ihr ja, dürft ihr ja, dann bleibt unter dem Gesetz. Aber dann wird dieser Weg unglaublich eng und die Pforte unglaublich schmal, eigentlich unpassierbar. Nur die allerwenigsten werden diesen Weg erreichen und durchschreiten. Wie ein Kamel, das durchs Nadelöhr muss. Das betrifft ja die Reichen, ja, die da die Mühe haben. Aber ist ja auch Matthäus-Evangelium. Aber dass da Menschen sind, die auch sagen, ich bin reich durch das Gesetz und ich will gar nicht anders leben als unter diesem Gesetz, da kommt diese große Mahnung. Der Weg ist eng, die Pforte ist schmal. Passt auf, ob ihr wirklich hineinfindet. Paulus sagt das nachher nicht mehr so. Paulus sagt auch, seid wachsam und fürchtet euch vor dem, was alles in eurem Leben geschehen kann. Aber er sagt es ganz anders dann, nämlich, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Und da merken wir, Paulus will nicht sagen, oh, seid vorsichtig, dass euch das nicht abhanden kommt. Sondern bricht er in einen Jubel aus. Da ist der Jubel über die Herrlichkeit Gottes in Jesus, wo man sehen kann, da ist es jetzt auch wirklich sichtbar geworden. Wenn Paulus sagt, wir sind erlöst, wir sind versiegelt, wir sind schon durch, wir sind in der Hand unseres Herrn, das war Römer 8, und wir können aus seiner Hand nicht mehr herausgerissen werden. Wenn wir Jesus haben, den Weg und die Wahrheit und das Leben, dann sind wir auf der richtigen Seite. Und dann können wir schon ein wenig davon sehen, dass er gewaltig gekommen ist. Unscheinbar und zugleich gewaltig. Der Weg ist frei, die Bahn ist frei, die Tür steht offen. Wer bei diesem Wort, denn siehe, der Herr kommt gewaltig, einen Truppenaufmarsch erwartet hat, und das haben ja viele, dass da endlich einer kommt und seine Heere aufmarschieren lässt und die Römer verjagt und endlich einmal zeigt, wer hier die Herrschaft hat, wer auf Heer oder Kraft wartet, das sind wir bei Sachaja, der wartet vergeblich. So spricht der Herr, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Es soll durch Jesus geschehen. Wer auf etwas anderes wartet als auf Jesus, der wartet vergeblich und er steht dann tatsächlich vor einer sehr, sehr engen Pforte. Und muss sehen, wie er da durchkommt oder ob er überhaupt da durchkommt. Wenn Sie heute Nachmittag auf dem Weihnachtsweg sind und diese schöne Runde gemacht haben und am Ende an der Krippe angelangt sind, da könnten wir sagen, da ist das Ziel, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir ihn gesehen. wenn auch nur im Wald bei La Höhe. Aber immerhin, das ist der Schlusspunkt an diesem Weihnachtsweg. Aber tatsächlich ist es der Anfangspunkt. Seht, da ist euer Gott. Da stehen wir im Wald, da stehen wir vor der Krippe, da sehen wir den neugeborenen Jesus und müssen und dürfen sagen, seht, da ist euer Gott, da ist Gott, der Herr. Und jetzt ist der Weg offen. Und jetzt dürfen wir gehen, dürfen uns daran freuen, dass wir auf diesem Weg sein dürfen. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade, was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Und es dauert ja nur noch einige Tage, dann werden wir zwangsläufig an diese Formulierung, an dieses andere Wort kommen aus Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Da ist er nun da und sichtbar, mitten unter uns. Und sehen, wie das tatsächlich seinen Lauf nimmt, wie es anfängt. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, siehe da ist euer Gott, siehe da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. So wie das Evangelium dann ausging von Jerusalem, getrieben von seinem Geist, von Jerusalem in Judäa, in Samarien bis ans Ende der Welt. Es geschieht schon längst seit 2000 Jahren. So lange schon, könnten wir sagen, so lange schon ist er da und läuft durch diese Welt bis ans Ende der Welt. Und am Anfang der Apostelgeschichte hieß es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Es ist alles schon da, es ist alles schon erfüllt. Siehe, da ist euer Gott, da ist Gott der Herr. Und wieder die Frage, erkennt ihr es denn nicht? Ja, die habe ich angehängt, die steht hier nicht, nicht, dass sie da suchen. Aber die Frage muss immer noch gestellt sein, erkennt ihr es denn nicht, dass er da ist? Dass das schon längst läuft, schon seit 2000 Jahren, sein Programm ist in dieser Welt, nur mit einem letzten Schlussakt, der noch kommen muss, nämlich der Wiederkommende mit seiner Gemeinde, mit seinem Gefolge, mit dem, was er erwarb, mit dem, was er gewann, mit denen, die er aus den Nationen erlöst hat. Das ist seine Gemeinde, das ist auch sein Volk, das er heimbringt. Aber da ist er. Und es wird einmal endgültig erfüllt, auch dieser Satz, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Und wenn er kommt, da dürfen wir ganz sicher sein, wenn er kommt, dann wird eine gewaltige Geschichte beginnen. Und diese Geschichte heißt Völkermission. Völkermission, das, was wir heute machen, das ist ja auch Mission. Evangelisation, wir mühen uns. Ich habe das gestern Abend noch in einer kleinen Runde gesagt. Wir, 10 Christen, stürzen sich auf einen Heiden, versuchen ihn irgendwie zu überwinden, in die Gemeinde zu bringen und wenn es gut geht, ihn auch noch zum Glauben an Jesus zu bringen. Das wird sich umkehren. 10 Männer aus den Nationen werden sich an einen Juden hängen, an den Zipfel seines Gewandes und werden sagen, lass uns mit uns gehen, denn wir sehen, dass Gott mit euch ist. Das ist dieser letzte Akt, der noch aussteht. Und dieser Akt wird auch noch kommen. Die Erfüllung wird auch noch kommen. Sein Wort wird nicht hinfallen, sondern er wird es vollenden, was er verheißen hat. In Jesaja 49 heißt es dann, es ist mir zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Und da kommen diese ganz, ganz großen Bekenntnisse. Das ist Herrlichkeit. Das verstehe ich unter Herrlichkeit, wenn es heißt im Psalm 98, aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Oder wenn es heißt, aller Knie werden sich beugen und aller Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und er wird sein Wort erfüllen. Und wir werden es erleben. Und wir werden es sehen. Und darauf warten wir. Darauf warten wir. Wir sind schon mittendrin. Das meiste ist schon geschehen, was für uns notwendig und lebenswichtig ist und auch herrlich ist in unserem Leben. Auch dieser letzte ganz große Akt, auf den warten wir miteinander, auf den freuen wir uns. Das wird ein Jubel geben, wenn er kommt. Und alles, was er erwarb und alles, was er gewann, alles, was er sich erlöst hat, endlich mit ihm kommt. Advent, das dürfen wir feiern und uns freuen und erleben und weiter diese Botschaft sagen. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wie gut haben wir es, dass wir solch einen Blick auf dich haben. Dass du in unser Leben hineingetreten bist, dass du lang genug an unsere Türen geklopft hast, bis wir endlich gehört haben und dir aufgemacht haben, wenn es denn geschehen ist. Und dass wir dich sehen durften, dass wir dich erkennen durften, dass wir deinen Namen kennen, dass wir wissen, wer du bist, dass wir wissen, woher du kommst und wohin du gehst und dass wir einiges verstanden haben von dem, was du schon getan hast. Dass wir aber auch sehen dürfen, was du noch tun wirst und uns freuen dürfen. Jetzt schon zu denen gehören, die jubeln und dich ehren und dich anbeten und deinen Namen groß machen, weil wir gar nicht anders können, weil wir staunen und weil wir fassungslos sind vor diesem großen Glück, dass wir dich kennen dürfen. Und wir wollen es gerne weitersagen. Hier in diesem Haus, heute, an diesem Nachmittag und morgen, in der Woche, wo immer wir anderen begegnen, siehe, der Herr kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Und wir dürfen von dem erzählen, wo du so gewaltig in unserem Leben schon gehandelt hast und noch vieles, vieles in großer Geduld tun musst und tun wirst. Danke, dass du da bist, dass du jeden Tag den roten Faden unseres Weges bestimmen willst und dass du auch dann noch da bist, wenn wir immer noch zögerlich sind. Herr, lass es geschehen, dass auch der Letzte unter uns die Tür aufmacht und sehen darf und staunen darf und erkennen darf, wie groß du bist. Und so dürfen wir miteinander beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen unsere Plätze wieder ein und singen gemeinsam die Strophen 5 bis 8 aus dem begonnenen Lied Wie soll ich dich empfangen?